Hallo Martina, grüß dich. Ich habe die Gelegenheit, dich nochmal zu interviewen zu den Non-Dualitäts-Austauschtagen, die im Juni in Brixen stattfinden werden. Ja, wir haben ja da Fragen und auf die kannst du jetzt auch antworten.
Ja,
Ja, bin ich mal
grüß
gespannt.
dich.
Grüß dich. Gut, fangen wir direkt an. Was verstehst du unter Non-Dualität, was unter Erwachen?
Ja, also jetzt Non-Dualität und Erwachen würde ich erstmal trennen
Okay.
als Frage.
Also erstmal nur, was
Ja,
verstehst du unter
ja.
Non-Dualität?
Also Non-Dualität, wie das Wort sagt, ist nicht Trennung, ja. Und das ist ein Aspekt von Metabewusstsein oder von ja, reinem Bewusstsein. Also dieses Gefühl von nicht getrennt sein hat mehrere Aspekte. Einmal diese Nichttrennung innen und außen, Innenwelt und Außenwelt, die Nichttrennung von ich und andere und auch die Nichttrennung von Form und Leere. Ja. Und ja, eigentlich ist es das Wegfallen von diesem Ich-Gefühl an sich, ja. Wenn das Ich-Gefühl wegfällt, dann bleibt das, was ist, was gerade auftaucht. Das ist dann ganz rein und klar und unmittelbar, ja. Und das, ja, kann ein Inhalt sein, das kann Stille sein, also.
Würdest du sagen, das ist das, was manche spirituelle Lehrer als reines Sein, als Sein an sich oder Ich bin bezeichnen?
Diese Wahrnehmung von reinem Sein, ja, wobei es kein Ich hat, ja. Also, ich habe mal zu meinem Lehrer gesagt, als ich in dieser Erfahrung war und er mich geprüft hat, was gerade passiert bei mir. Alles ist da, nur ich bin nicht da.
Also zum Beispiel die Gedanken sind da, die Gefühle sind da,
Genau.
die körperlichen Wahrnehmungen sind da, aber sie werden nicht
Die Geräusche
bezogen,
sind da.
genau, aber es wird nicht bezogen auf einen bestimmten
Es gibt keinen
Punkt,
Bezugspunkt, es
ja.
gibt keinen. Und das ist auch ganz klar, dass in dem Moment wird auch ganz klar, es gibt eigentlich nie einen. Es ist nur eine Gewohnheit, ihn auf was zu, die Dinge auf was zu beziehen, auf mich, auf ein imaginäres Ich. Und es hat sehr umfassenden Charakter, ja. Das ist ganz es ist eine gewaltige Erfahrung, sagen wir mal so, ja. Und trotzdem nichts Spektakuläres auch. Trotzdem nichts, was anders ist, als es eigentlich immer schon war, ja.
Wenn in dieser Erfahrung zum Beispiel ein Schmerz, ein plötzlicher Schmerz im Körper wahrgenommen wird, also zum Beispiel man verbrennt sich oder ja
Da
irgendwas.
gibt es kein Gedanken dazu, jetzt habe ich mich verbrannt, sondern ich bin dieser Schmerz. Schmerz, einfach nur Schmerz ist das. Aber es wird auch nicht es ist ganz rein und klar, es wird auch nicht benannt, ah, das ist jetzt Kopfschmerz oder was weiß ich, ja. Es ist eigentlich ist es ein energetisches Phänomen. Macht so, ja. Und bleibt halt, wie lange es bleibt oder löst sich auf.
Ist nicht in irgendeiner Form der eigene Körper näher und die eigenen Wahrnehmungen als jetzt ein Körper von jemand anders?
Da gibt es nicht mehr die eigenen und jemand anders. Es gibt ja die eigenen nicht mehr. Also da ist ja alles leer und still. Nur dieser Schmerz füllt dann das ganze Universum in dem Moment, ja. Oder dieses Gefühl oder wenn es jetzt was Körperliches ist, aber es kann auch der Gedanke sein.
Ja, aber es gibt doch sowas wie ein zentraler Punkt für die Wahrnehmung, weil die Wahrnehmungen gehen vom Körper aus und hören irgendwann auf. Man kann nur eine bestimmte Entfernung sehen oder hören oder riechen. Also muss doch sowas wie ein Konzentrationspunkt irgendwie im Körper sein, weil es macht ja einen Unterschied, was
Da
man.
gibt es keinen Körper. Es gibt ja noch andere Dimensionen, die dazukommen. Also es gibt da auch die Zeitlosigkeit. Also also Non-Dualität an sich ist nur ein Aspekt, ja, von Erwachen für mich. Dann gibt es die Raumlosigkeit, also die Grenzenlosigkeit und die Zeitlosigkeit, die zwei auch fundamentale Aspekte sind. Ewigkeit als Zeitlosigkeit und die Grenzenlosigkeit als in dem Moment gibt es kein Überlegen, gibt es da außerhalb von meiner Welt noch eine andere Welt, weil überall wohin, wo gesehen wird, wird das gesehen und da gibt es keine Trennung. Also wenn es auch dann dieser Aspekt von alles ist leer dazu kommt, ja. Dann ist alles ganz rein und leer und der Schmerz ist nicht meiner und deiner, der taucht auf, genauso wie was auftaucht. Das ist einfach das und es ist leer von sich selber. Die Dinge sind leer von sich selber. Aber das ist schon umfassender als nur Non-Dualität, ja. Ich würde das als, das Metabewusstsein an sich hat einfach verschiedene Aspekte. Oder manchen ja, wie nennen Sie es? Reines Bewusstsein. Oder kennen wir was sagt Big Mind? Oder die Amerikaner überhaupt als Definition, ja. Und mit Mind meinen sie Bewusstsein, das große Bewusstsein. Nicht der Verstand.
Ich kann das nachvollziehen, also da ist keine Identifikation, da wird wahrgenommen, es ist alles irgendwie, alle Wahrnehmungen sind gleichgültig, also es ist keine Bewertung.
Es wird nicht wahrgenommen.
Sondern es ist nur Wahrnehmung da.
Es ist nur das da, was ist. Keine Wahrnehmung, die was wahrnimmt.
Das ist natürlich dann eine Benennung, wenn ich sage, das ist eine Wahrnehmung, das ist klar. Aber Wahrnehmen passiert. Also du fühlst Schmerz, du fühlst Freude, die Sachen passieren.
Es gibt verschiedene Zustände, also verschiedene Aggregatzustände, oder ich kenne das auch, wenn ich fühle Schmerz oder die Sachen passieren oder also es gibt Zwischenzustände und immer tiefere. Also dieser ganz tiefe Zustand hast natürlich wieder eine mentale oder verstandesmäßige Unterscheidung jetzt, ja. Da taucht was auf im Universum. Nicht in mir. Atmen geschieht irgendwo am Horizont oder im Universum, ja. Also kein Körper, keine Orientierung, kein Körper, eben weil innen außen auch wegfällt, ja. Keine Abgrenzung oder Unterscheidung. Und wenn wir dann sagen, okay, ich bin das, dann ist das alles, ja. Aber hat kein Ich mehr.
Da ist kein Ich mehr, aber ich will nochmal darauf hinaus, zum Beispiel das Bestreben für den Körper zu sorgen, dass es dem gut geht, dass der wohl lebt, das ist doch für den eigenen, ich sage jetzt mal eigenen in Anführungsstrichen, eigenen Körper am ehesten da. Das bleibt doch.
Das ist das, das nenne ich dann das funktionale Ich. Also ja, dass da gesorgt wird für einen Körper, das bleibt doch, aber das ist eine Schicht drüber, ja, über dem, was ich von dem ich jetzt spreche. Das ist das gewöhnliche sich dann bewegen im Alltag, wenn das integriert ist. Ja. Aber das kommt und geht, wie es gebraucht wird. Wenn es in sich selbst ruht, dann gibt es das nicht.
Und es gibt keinen Gedanken zu viel. Das heißt, jeder Gedanke ist nur funktionell, oder?
Doch, es gibt auch noch diese Gewohnheitsprogramme teilweise, die aus sich selbst heraus noch weiterlaufen. Oder manchmal auch wieder was aufwühlen. Und dann sich ständig wieder untertauchen. Es ist ein Trainingserfolg, sagen wir mal so, ja. Je mehr ich das trainiere, wieder, dass das Selbst wieder in sich selbst zurückfällt, oder dass ich wieder ins Selbst fällt, oder wie immer wir das definieren wollen, desto mehr, wenn es nicht gebraucht wird, automatisch taucht es da wieder ab. Und desto bereinigter es ist, desto weniger Lärm macht es. Es ist ein Phantom, ja. Und je mehr es Aufmerksamkeit kriegt, desto mehr Lach. Lärm macht es, aber wenn es keine Aufmerksamkeit kriegt, dann hört es auch. Das heißt Aufmerksamkeit, ja, es kann noch mehr Lärm machen im Sinne, wenn es gestört ist, ja, wenn es was braucht und was. Aber wenn es bereinigt ist, dann fällt das in sich selbst zusammen wieder.
Aber bestimmte Gewohnheiten und Vorlieben und Lebensarten, die bleiben erhalten. Also können sich ändern, können aber auch erhalten bleiben. Das spielt gar keine Rolle.
Ja. Es ist ja nicht ein durchgehender Zustand. Es ist ein Abtauchen und wieder Auftauchen. Ja. Es gibt auch die Möglichkeit, dass sich wieder was verstrickt irgendwo, ja. Und im nächsten Moment wird es sich dessen bewusst, lächelt und lässt los. Wie es passiert, weiß ich gar nicht, ja.
Verstrickt heißt, dass da eventuell Identifikation geschieht.
Ja, Identifikation geschieht, alte Programme auffahren, mit Assoziation, mit alten Geschichten, Erinnerungen, die auftauchen oder ja.
Jetzt waren wir eigentlich schon bei der zweiten Frage, was verstehst du unter Erwachen?
Genau, also Erwachen ist mehr als dieses Non-Dualität-Gefühl oder dieses Wegfallen von Ich-Gefühl. Erwachen für mich ist mehr, weil es die Erkenntnis beinhaltet und Einsichten, die daraus entstehen. Und dann gibt es noch eine Stufe und das ist Erlösung, wo eben immer mehr diese Verstrickungen aufhören oder ja, wo immer mehr auch das Phantom aufhört oder sich auflöst, an sich auflöst, ja, das Ich-Phantom.
Was für Erkenntnisse kann es sich da handeln?
Die Erkenntnisse betreffen, oder wir können auch sagen, Weisheit, die auftaucht und Liebe, die sich entwickelt. Die Verbundenheit, die entsteht, trotz dass gesehen wird, dass da niemand ist, ja, oder dass das Handeln in der Welt davon gespeist wird, von diesen Erfahrungen. Das, von diesen Erkenntnissen, was ich erkannt habe, daraus kann eine Einsicht entstehen, dass ich mich dann auch danach verhalte, ja. Das passiert nicht von einem Schlag auf dem anderen.
Ach so, passiert das nicht von alleine auch?
Nur von einer Non-Dualitätserfahrung nicht, nach meiner Erfahrung, nach meiner eigenen oder nach den, wie ich das bei anderen erlebe, sondern diese Entlarvung von der Trennung, die muss oft geschehen, damit wirklich ein neuer Bewusstheitszustand entsteht, nicht nur eine Erfahrung. Eine Integration in den Alltag und so. Also das erfordert dann Wachbleiben, von Moment zu Moment es wiedersehen und sich daran erinnern. Weil der Geist ist einfach ein Gewohnheitstier, ja, was so lange eintrainiert wurde, kann man nicht von einem Moment auf den anderen abschalten. Man kann es ersetzen durch eine neue Gewohnheit, aber die muss auch trainiert werden.
Wie passiert das? Indem man sich darüber klar wird oder indem man sich bewusst sagt, ich mache das jetzt so oder ich bin
also
jetzt so?
Also erstmal schon, finde ich, durch eine Disziplin, eine spirituelle Disziplin, einen Meditationsweg und so weiter, wo ich das jeden Tag irgendwo übe. Und dann immer mehr auch durch sich daran erinnern, durch alle möglichen Hilfsmittel, die man hat, darüber lesen, darüber sprechen mit anderen. Also dass das eine Realität, die dann ins Leben gerufen wird, ja. Wenn wie mit jeder anderen Erfahrung, wenn es nur eine Erfahrung ist und die im Moment gerade, ach ja, das gibt's auch, aber ich erkenne den Wert davon nicht, ja, dann ist das wieder weg. Aber wenn ich dann das irgendwie immer mehr auch, dass mir das jemand zeigt oder dass ich das selbst sehen kann, welcher Wert oder da auch drin liegt, was da alles damit genutzt werden kann, ja, kriegt das eine andere Dimension und Bedeutung und auch mehr Interesse, ja, dann wird das erst wirklich auch interessant für mich, ja, da dran zu bleiben. Und
durch drüber sprechen wird dann nicht eine Geschichte daraus gemacht?
Nee. Darüber sprechen, finde ich, ist sehr hilfreich, weil die Sprache entwickelt sich ja erst, weil wir etwas benennen, etwas wo ja, beschreiben und so weiter. Und das ruft unsere Aufmerksamkeit dahin. Ich muss es natürlich unterscheiden von dem, was ich erzähle, ja. Die Erfahrung ist nicht das, was ich erzähle. Aber sie kann mir eine Erfahrung aufrufen, ja, eine Resonanz kriegen. Und dann entwickelt sich da Interesse, da mehr hinzuschauen. Weil sie die Eskimos haben, was weiß ich, zehn verschiedene Begriffe für Schnee, weil für die ist Schnee zentral, ja. Wir haben vielleicht zwei oder drei. So ist es mit der Bewusstseinsdimension. Ja. Wenn wir anfangen zu differenzieren, können wir immer genauer auch hinschauen und dann wird diese Suppe gehaltvoll.
Und wem hilft das, wenn wir das genauer sehen?
Wem das hilft?
Ja.
Der Bewusstheit selbst. Genau, dank Gott. Also das ist ja es geht ja auch nicht um helfen, sondern es geht da einfach darum, so ist der Geist eigentlich beschaffen, ja? Der evolutionäre Geist.
Was verstehst du jetzt unter Geist?
Ja, die dass ich bewusst werden kann. Die Bewusstheit an sich.
Aber der Verstand muss es nicht verstehen.
Nee, der Verstand ist nicht das Instrument dafür, weil der hat einfach Grenzen. Aber es braucht Intelligenz dazu, auf jeden Fall. Also ein wacher Geist, ein intelligenter Geist, kann sich nur bestimmte Fragen stellen. Und nicht auf Antworten zentriert sein, sondern als ein Forschergeist ist ein intelligenter Geist eigentlich. Der sucht die Antwort nur, um wieder eine neue Frage zu stellen. Ja. Und das, ja, das hat schon mit Sprache und mit Verstand zu tun, klarerweise. Ja. Aber es gibt ja unterschiedliche Denkkammern in uns. Ja.
Du hast jetzt das Wort Leere mehrmals benutzt, also mit zwei E natürlich. Mhm. Wie ist es mit Fülle? Wie spielen Leere und Fülle zusammen?
Diese Leere ist etwas, das vibriert, ja, von dem Potenzial von allem. Und es ist einerseits die Fülle und es gibt in der Leere auch ein neuer Zugang zu dem, was schon da ist, was schon manifestiert ist. Und das scheint plötzlich alles, kriegt einen neuen Glanz alles, ja. Und das ist auch dieses Erkennen der Schönheit von diesem Moment, von diesem auch vielleicht unspektakulären oder unscheinbaren, das da gesehen wird oder gehört wird. So dieses Staunen, das dazu kommt.
Wenn dann aber eine Sehnsucht nach dieser Schönheit entsteht, wenn die mal gerade nicht gesehen wird, dann ist es schon wieder ein Hindernis.
Die Sehnsucht ist ein Hindernis.
Ja.
Kommt drauf an, die Sehnsucht kann mich auch daran erinnern, ja. Vielleicht im ersten Moment ein Gefühl von Mangel, weil Sehnsucht entsteht, weil ich denke, mir fehlt was. Und der zweite Moment ist, aber es ist ja da. Und dann ist es wieder präsent.
Ja, man hört manchmal Geschichten von Menschen, die totale Leere und Fülle erlebt haben und dann aber da wieder total rausgefahren sind auch und dann ihr ganzes Leben zu einer Suche geworden ist und meistens bekommen die dann als Antwort, dass gerade die Suche das Hindernis ist, das, was es verbirgt.
Ja, die Suche ist eine Flucht von dem, was gerade ist. Und wenn ich vor was weglaufe, dann ist eine Suche ein Hindernis, ja. Wenn es aber eine Sehnsucht ist, da wieder hinzuschauen und zu sehen, es ist ja schon da, dann ist es eine Unterstützung. Mhm.
Okay, wir haben noch weitere Fragen. Wie kann man sich über etwas austauschen, was in seiner Essenz nicht in Worte zu fassen ist?
Ja, machen wir gerade. Also, wie über alles andere auch, ja. Also, wenn ich mich mit Experten austausche, dann gehe ich davon aus, dass die wissen, wovon ich spreche. So wie wenn ich Texte von Mystikern lese, verstehe sie von innen her, egal von welcher Tradition oder Religion die kommen, ja. Dann weiß ich, von was die sprechen, von innen her, ja. Wenn Wenn ich aber jemandem was erklären will, der keine Ahnung hat, ja, erklär mal jemandem, wie eine Erdbeere schmeckt, der nie eine gegessen hat und nichts Vergleichbares da ist, ja, selbe, oder ein Sonnenuntergang einem Blinden. Nichts kann in seiner Essenz eigentlich mit Worten nur beschrieben werden, aber man muss schauen, ob man eine Resonanz findet, wo der andere was damit verbinden kann, ja, und eine Ahnung hat und dann diesem Kanal dem folgen, ja, um in eine tiefere Erfahrung zu finden. Zu führen. Dafür ist Sprechen da. Wenn jemand gar keinen Kanal dafür hat, dann wird er sich sehr schnell abwenden, hat kein Interesse oder denkt sich, die haben.
Und wenn wirkliches Verständnis da ist, dann macht es auch nichts aus, dass Worte zum Beispiel sehr unterschiedlich gebraucht werden. Also der eine mit selbst das meint und der andere das Ego meint mit selbst, also die Worte werden ja zum Teil sehr unterschiedlich benutzt.
Also da, wo es abstrakte, wenn es um Abstraktes geht, wie Ego, ich, selbst, nicht selbst, da und man sich unterhält darüber, dann da möchte ich schon wissen, was der andere damit meint. Dann kann ich ja nachfragen, was genau meinst du denn? Dann beschreibt er mir das und von innen her, und dann sage ich, das verbinde ich jetzt mit einem anderen Begriff. Ja. Oder ich verwende, also für mich ist Ego und ich nicht dasselbe zum Beispiel. Manche verwenden Ego und ich synonym, also es nur das eine gäbe. Also für mich gibt es da schon Abstufungen, oder, ja. Wo ich das manchmal, wo ich was Ego nenne oder wo ich das Ich nenne oder wo ich das Selbst nenne. Und das finde ich schon interessant unter Menschen, die wissen, wovon wir reden, das abzugleichen oder zu schauen, hast du da wirklich was, verbindest du da wirklich was ganz anderes damit oder was ist deine Erfahrung damit? Ja. Ich gehe ja nicht davon aus, dass alles, was ich sage oder meine erkannt zu haben, jetzt Evangelium ist, ja, absolut ist. Ich zumindest gehe nicht davon aus. Also mein Geist ist einfach viel zu neugierig und stellt immer noch neue Fragen. Ja.
Ja, manchmal ist es auch erfrischend, wenn neue Ausdrücke oder Vergleiche oder Bezeichnungen gewählt werden.
Manchmal werden sie erst präziser, weil wir darüber reden. Weil wir sagen, Moment mal, was meinst du denn genau damit? Stimmt das wirklich so, wie du das sagst? Oder ist das, ja, also, wenn wir da zusammen forschen, sage ich, Forschungsarbeit betreiben, ja, da werden oft neue Entdeckungen gemacht oder wird noch mehr präzisiert oder mehr differenziert. Und das Differenzieren ist ja wieder hilfreich, ja. Für die Erkenntnisse. Und eine präzise Sprache finde ich schon was Intelligentes und Hilfreiches.
Aber es gehört auch eine Offenheit dazu, vielleicht was anders zu sehen, als wie man es vor dem Gespräch gesehen hat oder wie man es normalerweise immer sieht. Also wenn es nur der eine sagt, ich sehe es so und ich bezeichne es so, und der andere sagt, ich sehe es so und bezeichne es so, und das bleibt dann stehen, dann ist ja noch kein Austausch, oder? Ist das schon ein Austausch?
Nee, aber dem kaufe ich dann die Ichlosigkeit nicht mehr ab. Also er hat dann eine Identifikation mit seinem Wissen oder eine Fixierung von seinem Geist, die dann nicht mehr offen ist, ja. Also da gibt es schon Kriterien für mich, die das dann entlarven, ja. Ich meine, klar kann man sich mal verrennen oder der Geist fixiert sich wieder auf was. Aber wenn ich dann wirklich nochmal hinschaue und ich sehe, eigentlich stimmt das, was der andere sagt, und ich gebe es nicht zu, dann, ja. Dann ist das für mich noch nicht geklärt, also noch nicht erlöst oder nicht, ja.
Würde dir etwas fehlen, wenn du nicht als spirituelle Lehrerin arbeiten könntest?
Ich glaube, fehlen ist nicht der richtige Ausdruck. Also mir würde sicher der Kontext fehlen, also dass man zusammenkommt, über das spricht, zusammen da in dieses Feld eintaucht und Na, weiter forscht, sich damit beschäftigt, das würde mir sicher fehlen, aber ich sehe mich da in dem Kontext nicht als Lehrerin, weil ich weiß ja nichts. Ich habe immer offene Fragen, ich stelle Fragen in den Raum. Also drum von der Rolle als Lehrerin, die Rolle würde mir nicht fehlen. Und auch was ich damit verknüpfe, ich meine, ich bin genauso gern Hausfrau, Sekretärin oder sonst was ich gerade mache, ja. Also ich bin da nicht mit der Rolle als Lehrerin verhaftet. Aber es inspiriert mich und interessiert mich in dem Feld, mich auszutauschen, zu sein und so. Das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, wie das wäre, wenn das wegfallen würde, wenn es gar keine Gelegenheiten mehr gäbe, sich mit Menschen darüber zu unterhalten oder zusammen zu meditieren und so weiter.
Kann Leben aus der Non-Dualität heraus gelernt werden?
Ja, kann gelernt werden. Darum gibt es ja die Methoden, ja, die Meditationsmethoden, diese Trainingsmethoden, ja. Eben weil, wie ich schon vorher gesagt habe, der Geist ist ein Gewohnheitstier und wenn ich was öfters mache, dann kriegt es eine Eigendynamik und funktioniert aus sich selbst heraus. Und das ist eine Trainingssache.
Aber es muss irgendwie stimmig sein. Also das Leben muss das wollen, dass es passieren kann. Was immer das ist, das Leben. Also wenn irgendjemand sagt, so, ich will das jetzt lernen, kann sein, dass es stimmig ist und total funktioniert, kann aber auch sein, dass es für den eigentlich gar nicht dran ist. Und dann wird es auch nicht funktionieren.
Ja, sicher. Also kann man lernen, auf den Mond zu fliegen? Ja, kann man, aber ich sicher nicht, weil mich interessiert das nicht. Also das Leben wird es für mich sicher nicht vorgesehen haben, ja. Aber wenn das andere machen.
Also du setzt voraus, wenn jemand Interesse daran hat, sich darauf zubewegt, sich dafür interessiert, dass das schon irgendwie stimmig sein muss, weil sonst wird das gar nicht so passieren.
Ja, der Geist muss eine bestimmte Fähigkeit erreicht haben, damit er sich Fragen stellt. Oder damit sich da was entwickelt, was den drängt. Wir haben das Gefühl, wir suchen, aber ja, mein Lehrer hat immer gesagt, wir sind nicht die Suchenden, wir sind die Gesuchten. Aber das, was in uns sucht, das muss ja zu einer bestimmten Reife gelangt sein. In einer Schnecke wird das nicht suchen, ja. Da gibt es andere Funktionen oder und auch Menschen sind einfach an unterschiedlichen Stellen in ihrer Entwicklung bewusstseinsmäßig. Und meinem Vater würde das nicht einfallen, ja, hier was zu suchen. Also, das hat schon mit damit zu tun, dass ein bestimmter Reifungsprozess stattgefunden hat. Wo dann plötzlich sowas auftaucht, wie diese Fragen, ja.
Ja, aber wie das Leben so spielt, es kann auch sein, dass eigentlich gar kein Interesse dafür da ist, dass einfach so die Ich-Bezogenheit auf einmal wegfällt, ne? Zum Beispiel von der Frau, die an der Bushaltestelle auf einmal, wo auf einmal das Ich-Bewusstsein total abhanden gekommen ist.
Und ja, sie, dann sie hat Jahre aber dann 12 Jahre lang Panik gehabt, weil ja niemand gesagt hat, worum es da geht, ja.
Ja, genau. Also es kann auch...
Es kann passieren durch verschiedene Faktoren, auch durch Unfälle, auch durch irgendeine große Anstrengung, auch einfach so vielleicht, ja. Ja. Aber dann gibt es eben auch Menschen, die dann da stecken bleiben oder da in Panik geraten und nicht mehr rauskommen. Das passiert auch, ja. Weil nicht jemand auftaucht, der sagt, oh, du hast doch eigentlich Glück, komm, lass uns mal schauen, was da gut dran ist, ja.
Aber es kann durch nichts begründet oder erzwungen werden.
Erzwungen werden. Ich weiß nicht, was erzwingend sein könnte. Manche Menschen machen sich auf den inneren Weg, weil sie davon hören, dass das ja eine Vorstellung haben. Hier gibt es was zu holen für mein Ego. Und irgendwann taucht doch schon so ein bisschen die Ahnung auf, dass das Ego eigentlich selbst das Hindernis ist, ja. Und dann, wenn dann irgendwann klarer wird, dass es nichts zu holen gibt, dann erledigt sich die Suche oft, weil das Ego größer ist als die Sehnsucht nach der Wahrheit in diesem Körper-Geist-System.
Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass alles einfach so passiert, wie es gerade ist, dass nichts eigentlich voneinander abhängig ist. Diese Ursachen und Gründe, Forschung, dass es eigentlich immer nur der Verstand ist und was im praktischen Leben auch gut sein kann und Vorteile hat. Aber in dem Bereich gibt es keine Gründe oder Ursachen, sondern es ist einfach das, was ist.
Es gibt ja unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten innerhalb des Seins. Es gibt Naturgesetzmäßigkeiten auf der Naturebene, wo Ursache und Wirkung die Funktionalität aufrechterhalten. Auf dieser tieferen Dimension ist alles punktuell, kommt aus dem Nichts und fällt ins Nichts. Und es gab vorher nichts und nahe nichts, es gibt ja auch keine Zeit da. Also da geschieht alles von selbst, aber dass das erstmal passiert, da steckt ein anderer Reifungsprozess drunter, ja. Dass dann erkannt wird, es gibt kein Vorher und kein Nachher. Aber ich merke auch, ich bin auch am Erforschen, wie die Wirkung ist von dem jeweiligen Bewusstseinszustand. Wenn dieser Ursache-Wirkungszustand da ist, Ursache und darauf kommt eine Wirkung, dann ist Leiden da. In dem Zustand, wo nicht mehr Ursache und Wirkung, sondern einfach nur mehr dieser Big Mind da ist, da gibt es kein Karma. Das ist Auflösung von allem, ja. Das heißt aber nicht, dass das, weil das jetzt ist, morgen auch so ist. Wenn, ja, alles kann wieder den anderen Zustand annehmen und wieder da rausgehen. Also vielleicht sind wir an so einem Übergang auch.
Ich möchte nochmal zur Frage, ob Non-Dualität gelernt werden kann. Also es ist förderlich, zum Beispiel Kurse zu machen oder mit Menschen zusammen zu sein, die auf dem Weg, wenn es einen Weg gibt, irgendwie schon weiter sind.
Also ich mache die Erfahrung zweierlei. Erstens, es ist förderlich, eine regelmäßige Praxis zu pflegen, Meditationspraxis oder spirituelle Praxis, was auch immer, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und zweitens, es ist förderlich, eine Begleitung zu haben, die direkt mit dir arbeitet, mit dem Menschen arbeitet. Und ich merke, ich mache das ja auch, ich arbeite als Begleitung und das funktioniert einfach, wenn die Menschen bereit sind, mir zu folgen mit den Anweisungen, die ich gebe und mit mir dran zu bleiben.
Wie kann so eine Anweisung aussehen?
Also es gibt verschiedene Schritte. Erstens mal führe ich in einen Entspannungszustand, ja. Einen Entspannungszustand und von der Entspannung aus lade ich ein, einfach in die Wahrnehmung zu gehen und schau mal, welcher Kanal ist für diese Person hilfreich, um tiefer zu kommen. Also ist egal, jeder Sinn, aber auch die Gedanken oder die Gefühle können oder die Körperempfindungen, der Körperkanal kann als Einstieg benutzt werden. Und dann führe ich immer tiefer mit Fragen, lass die Person entdecken, die Antworten suchen, die von den Fragen, die ich stelle. Und wenn ein Hindernis auftaucht, wenn ich merke, da geht es jetzt in alte Geschichten oder da geht es jetzt in andere Bereiche, dann schaue ich, ob das jetzt wirklich wichtig ist, dass wir da bleiben und da was bearbeiten, oder ich führe in einen anderen Kanal, also ich umgehe die Hindernisse, weil es meiner Meinung nach oft ganz hilfreich ist, wenn ich wirklich diesen Weg verfolge, ich will diese Person in eine Essenzerfahrung bringen. Das ist die Intention, ja. Ob das Leben das will, das sehen wir dann. Aber das ist die Intention. Und weil wenn sie das mal hat, dann können wir auch viel leichter andere Dinge bearbeiten, wenn das wichtig ist, ja, wenn es das braucht. Aber erstmal wäre das eine ganz neue Erfahrung, damit diese Person eine andere Perspektive auf sich selbst auch kriegen kann. Und dann umgehe ich die Hindernisse ganz klar oder die Fallen. Und da habe ich mich einfach ein bisschen drauf spezialisiert, vielleicht auch eine bestimmte natürliche Intuition, ja, welchen Kanal hier und welche Frage muss jetzt gestellt werden. Und die kommt dann einfach auch. Und dann, dass ich da hinschauen lasse. Und dann auch die Antworten, also wenn sie vom Verstand noch kommen, in Frage stelle und da schau noch mal genauer hin. Ist es wirklich so oder wer sagt das gerade? Also, ja, immer selbst entdecken lassen. Aber mit ganz gezielten Fragen, wo ich weiß, wo ich damit hin will.
Ist das so ein Gespräch? Der andere sitzt dir gegenüber oder liegt der ganz entspannt auf einer Couch? Oder wie muss man
das können Sie aussuchen, ob Sie liegen wollen, ob Sie sitzen wollen, ob Sie Augen schließen wollen oder offen halten wollen. Die meisten wollen dann auch die Augen schließen, wenn sie tiefer ins Spüren kommen wollen, ja, und auch nicht abgelenkt sein von mir, aber das Interessante ist und das Faszinierende, das ist immer ein hellwacher Zustand, da braucht es keine Trance, keine Hypnose, gar nichts. Jederzeit wieder können die wieder auftauchen, voll im Tagesbewusstsein. Sie brauchen vielleicht einen Moment, weil sie wirklich aus einer anderen Dimension auftauchen, aber nicht wie mit einer Droge, wo du danach warten musst, ich weiß nicht, bis du wieder funktionierst oder um zu schauen, was dann überhaupt passiert, wo es da überhaupt hingeht. Da kannst du jederzeit bewusst umsteigen, aussteigen. Also das Bewusstsein ist ja, jede Dimension ist jederzeit da. Und vielleicht wirkt auch ein Übertragungseffekt, weil es gibt Leute, die sagen, ja, das ist hier im Raum, aber wenn gehen wir in einen anderen Raum, dann ist es da auch. Vielleicht ist es auch, manche sagen, ah, deine Stimme ist es, keine Ahnung. Aber es ist nur so dieses Hinweisen auf Nachforschen, schau nach. Ja. Und nicht sich zufrieden geben mit der Antwort des Verstandes, weil wenn ich zum Beispiel sage, ja, wo findet das gerade statt? Wo ist eine gute Frage, ja? Wo findet gerade diese Körperempfindung statt? Aber nicht orientieren und der Verstand sagt, ja, das ist im großen Zeh oder im Bauch. Aber wenn du dir eine Orientierung loslässt und wenn du einfach nur ins reine Spüren gehst, kannst du dann überhaupt noch sagen, wo das ist? Ja, das ist die Frage. Nee, kann ich nicht mehr. Okay, dann sind wir jetzt schon ja, jenseits des Verstandes irgendwo. Und wenn sie dann sagen, ja, in mir passiert das, dann sage ich, ja, und was ist das? Wer bist du? Was ist das mir, ich? Also auch da, ja, es gibt immer wieder die Frage, die entlarvt die vorige Frage, wenn sie vom Verstand kommt, ja, und nicht direkt hingeschaut wird.
Und dann kann es auch zu einem Punkt kommen, wo du das Gefühl hast, so jetzt nicht mehr weiter, es war jetzt genug oder gut oder...
Nö, also dann, wenn dann wirklich diese Aspekte auftauchen, dann wird das interessant. Ja, wenn wir da tiefer sind, dann wird das interessant, dann können die ganzen, dann frage ich die Aspekte ab. Ja, gibt es da Grenzen? Nee, gibt es da eine Zeit? Nee, gibt es dich da überhaupt noch? Nee. Also wenn wir da in diesen Aspekten schon drin sind, dann können auch Qualitäten auftauchen. Was taucht auf? Gibt es ein Gefühl, das auftaucht? Ja, dann kommt die Liebe, die Freude, die Kraft, was weiß ich. Ja, die natürlichen Seinsqualitäten dann erst hoch. Und dann können wir schauen, gibt es einen Grund dafür, für diese Freude? Nee. Ja, aber wo ist dann die? Ja, die ist in mir. Also wir können alles direkt so entdecken, ja. Und das können Sie dann, ist ja echt so. Ist ja ganz einfach eigentlich.
Und das hat dann Nachhall, das...
Und danach besprechen wir das noch. Schauen wir, was nimmt sie mit, was ist da neu für dich, was gibt dir das, wie kannst du da anknüpfen. Erkläre ich auch was, wenn der Verstand was wissen will, wo war ich denn da, was ist das und so. Erkläre ich auch was, oder erkläre ich, warum ich das gemacht habe und nicht das, warum ich das umgangen bin, ja, wenn ich sehe, dass die Person interessiert ist, ja, dann erkläre ich, wie ein Arzt erklärt, was mit der Person da los ist und warum er das Medikament verschreibt oder ein guter Arzt zumindest, ja, nicht einfach nur sagt, hier hast du. Dass das auch im Verstand integriert werden kann, weil viele Leute wohl auch verstehen, was ist denn da eigentlich passiert und was hat denn das zu bedeuten.
Ja, gut. Und ist es dann sinnvoll, dass jemand dann eben öfters zu dir kommt in einem bestimmten Abstand oder ist das ganz individuell unterschiedlich oder...
Ja, sinnvoll ist es schon, dass es nicht bei einer einmaligen, weil die haben es dann in einmal noch nicht gelernt, wirklich abzurufen, ja. Dass ich die Wege dann aufzeige und dann auch mehr erkläre oder tiefer gehe mit den Leuten, dass die das öfters machen, je nach Interesse, das sie haben, klar, ja. Und auch dranbleiben an der Integration und dann... Meistens entwickelt sich aber dann auch das Bedürfnis, auch das, was im Alltag hinderlich ist und immer wieder auftaucht, zu bereinigen. Und dann machen wir halt das. Schauen wir halt, wie können wir das machen oder ja, zusammen oder einen Weg suchen oder. Wo kannst du das lernen oder wo kannst du diese Geschichte aufarbeiten? Muss ja nicht immer ich dann sein, ja, die damit mit der Person weitergeht.
Das heißt, durch so eine essentielle Erfahrung werden dann die äußeren Probleme, wie zum Beispiel im Beruf oder in der Beziehung oder so, die werden dann ganz anders beleuchtet, ne? Also
je mehr die Erfahrung gemacht wird, eigentlich bin ich ja Frieden und Liebe und Seligkeit. was passiert dann im Alltag, dass ich dann wieder, dass ich ja da wieder diese Konflikte habe oder ja, wie bei mir ja auch passiert, ja. Und dann, ja, und dann geht es darum, das zu üben, das zu halten, aber oder auch zu schauen, was ist das, die eigentliche Sehnsucht darunter oder das Bedürfnis oder ja, oder die Verletzung.
Erwachen und glücklich sein, besteht zwischen beiden Phänomenen ein Zusammenhang? Kann man unerwacht ein glückliches Leben führen und erwacht ein unglückliches Leben?
Also Glück ist ein großes Wort. Ich glaube, das ist individuell gefühlt. Was mich glücklich macht, kann dir vielleicht gleichgültig sein. Ja? Auf dem Weg zu erwachen entwickeln sich einfach bestimmte Qualitäten von Erfüllung, von Liebe, von Dankbarkeit, von Sehen der Schönheit von allem, ja. Und das füllt dann immer mehr auch den Raum, ja. Und das kann man vielleicht als glücklich sein im erwachten Sinne bezeichnen. Aber das ist auch, kann auch ein natürlicher Reifungsprozess sein, ja. Es muss gar nicht mal ein Erwachen stattfinden, damit Menschen, die reifen in ihrer Persönlichkeit, auch die Erfüllung sehen oder den Frieden finden oder, ja, weil, ja, gerade Menschen, die älter werden, auch oft dann also mit einem natürlichen Reifungsprozess damit dann auch in Kontakt kommen mit diesen Qualitäten, die da drunter liegen im Leben. Was sich entfaltet, ist einfach, was ich jetzt wirklich von Kontakt mit Essenzebene spüre, sehe, ist diese Seligkeit, ja, von der auch immer wieder andere gesprochen haben. Und das ist eigentlich was Feines, was ganz Feinstoffliches und jetzt nicht und ja, das ist das vielleicht das Glück, das ich da, ob das ein Nicht-Erwachter, ja, das glaube ich ist ein bisschen so der Unterschied, ja. Aber erstmal gibt es oft einen Reinigungsprozess und das heißt, manche Erwachte, die haben erstmal, werden auch richtig gebeutelt und geschüttelt, ja, erstmal, weil ihr ganzes Konstrukt, Glaubenskonstrukt und so ins Wanken kommt und sie aus der Balance kommen und so. Also ein automatisches Eintreten von Glücklichsein ist mit einem Erwachensprozess jetzt nicht garantiert, ja. Sondern oft sogar taucht erstmal auch Angst auf, weil Verlust von Ich-Gefühl wird verknüpft mit vielleicht Verletzungen aus der Kindheit, aus der frühkindlichen Phase und so weiter. Also dann braucht es wirklich jemand, der hilft und das da helfen kann, dass diese Transformation stattfinden kann, dass das als Erlösung gesehen wird und nicht als Verlusterfahrung erlebt wird.
Aber ist es von Natur aus so, dass manche Menschen einfach dazu neigen, eher glücklich zu sein, ganz unabhängig von den Lebensumständen und andere eher unglücklich?
Ja, das glaube ich schon. Womit das zu tun hat von Natur aus oder mit dem Umfeld oder mit dem System in der Familie oder mit alten Geschichten, die in der Familie wirken. Ja, es gibt natürlich Charaktere, die mehr zu Depressionen neigen als andere und Menschen, die gesegnet sind mit einer Leichtigkeit und mit einer Freude. Manche würden sagen, auch wieder Karma, keine Ahnung.
Wobei man ja jetzt auch dann wieder drüber sprechen könnte, was ist Karma und wer hat das und an wem
ja,
hat das?
Ja, auf der Naturgesetzebene gibt es Karma. Gibt es Ursache und Wirkung, ja. Also jetzt, wie individuell das ist, das weiß ich nicht. Aber vielleicht auch kollektiv, ja. Ich meine, wenn in einer Familie viel, viel Unheilvolles geschieht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die nachfolgenden Generationen auch noch sich unglücklich fühlen, ja. In diesem Sinne meine ich.
Ja, kollektiv denke ich eher noch im größeren Rahmen. Also
es gibt kleine Kollektive und größere Völker Kollektive. Oder? Klar, es gibt, also das Kollektiv fängt bei der Familie an, ja, und jede Gruppe ist eigentlich ein Kollektiv, die mit verschiedenen, mit bestimmten Wirkungen verbunden ist. Mit Zugehörigkeitsgefühl, das dementsprechend auch auf der Gefühlsebene wirkt, ja. Ich schätze mir bis zu der Religionsgemeinschaft, was weiß ich, ja. Oder die Menschheit an sich ist das größte Kollektiv, ja. Die Erbsünde.
Hat der Begriff für dich irgendeine Relevanz?
Nein, nicht mehr, aber... Also dieses sich nicht ganz fühlen, nicht, ja, nicht, also nicht vollkommen fühlen, verbinde ich mit dem, was unsere Religion als Erbsünde bezeichnet. Nicht mit Schuld, sondern ja, auf der Suche zu sein, sich nicht voll und ganz zu fühlen. Und das wird ja eigentlich ständig bestätigt, von klein auf. Du bist nicht vollkommen, ja. Von der Religion, von der Familie, überall, ja, bestätigen wir uns gegenseitig, du bist nicht völlig in Ordnung, so wie du gerade bist, ja. Da braucht es wirklich dann Erwachte, die uns das dann sagen, ja. Wo wir dann erst vielleicht, ja, neu hinschauen können. Und das ist das Menschliche, das Kollektive, ja. Unheil.
Inwieweit ist deine individuelle Art, spirituelle Lehrerin zu sein, von deiner Geschichte geprägt?
Was ist meine Geschichte in dem Zusammenhang? Ich habe schon als Kind diesen Forschergeist gehabt, Fragen zu stellen. Also ich habe immer wieder Erwachsene auch verblüfft mit meinen Fragen, weil ich mich mit Antworten nie zufrieden gegeben habe, sondern immer die Antworten dann auch hinterfragt, ja. Das ist vielleicht ein Faktor, dieser Forschergeist oder diese Neugierde für die Metaebene. Und ein anderer Faktor ist, dass ich mich als Kind schon viel mit Sterben auseinandergesetzt habe und Todesängste hatte, obwohl ich es gab keinen offensichtlichen Grund, ich war weder krank noch irgendwie, ich meine, es hat in der Familie natürlich Unfälle gegeben oder sowas, wo ich vielleicht als Kind diese Angst kriegt habe, man ist nicht sicher in der Welt, ja. Aber dieses, ja, das hat mich sehr früh auch auf die Suche gebracht, wo gibt es Sicherheit? Oder was ist Sterben? Oder warum müssen wir sterben? Weil das war verbunden mit Angst und Schrecken und, oh Gott, ein großes Unglück, Sterben. Ja, in unserer Kultur wird Sterben als das Schlimmste überhaupt betrachtet, immer noch. Ja. Das war ein großes Thema für mich in meiner Kind- und Jugendzeit. Und es gab, ich war ganz viel allein. Also, ich musste ein Geschäft hüten von meinen Eltern und war sehr, sehr viele Stunden allein und hatte keine Ablenkung und keine Beschäftigung. Weil damals gab es weder Computer, ich hatte kein Radio, kein Fernseher, also nichts, ja. Keine Bücher, keine Bibliothek, zwei, drei Bücher, aber die kannte ich dann auswendig. Aber ich habe ganz viele Stunden damit verbracht, einfach da zu sitzen. weil ich wusste nicht, also die Langeweile war vielleicht der prägende Faktor. Mein Lehrer hat mal gesagt, Langeweile ist die Mutter der Kontemplation später. Damals wusste ich das noch nicht, ja. Und dann habe ich einfach, ja, was mache ich, damit die Zeit vergeht? Ich höre auf die Uhr tick, tack und merke, es gibt gar keine Zeit, ja. Oder, ja, also es gibt keine Maßeinheit, Zeit, wo fängt der Moment an, wo hört er auf? Und, oder wie lange halte ich es aus, ohne mich zu bewegen? Und noch einen Moment und noch einen Moment und diese Fliege tanzt auf mir rum und wie lange lasse ich mich belästigen, ohne mich zu wehren. Also es waren so meine Spiele in der Zeit und das hat den Kanal, später als ich dann die Liebe zur Meditation entwickelt habe, da war der Kanal offen, ja, und dann wusste ich sofort, worum es geht. Ja, diese Faktoren haben vielleicht dazu beigetragen, zu meiner individuellen Art. Individuell, also das heißt, ich benutze eigentlich jeden Kanal. Ich habe jeden Kanal erforscht, ja. Ich benutze Methoden und gleichzeitig löse ich sie wieder auf und mache das Ganze unabhängig von den Methoden, die ich benutze. Und dieser Forschergeist, der immer wieder Fragen stellt, das ist schon vielleicht meine individuelle Art, den habe ich mitgebracht und den habe ich jetzt mir nicht angeeignet, diesen Forschergeist, der war einfach, war da, ja. Den hatte ich einfach.
Inwieweit hat deine Umwelt dazu beigetragen, also zum Beispiel eben die katholische Atmosphäre hier in Südtirol?
Ich war nicht so leicht zu manipulieren. Also ich musste lachen, also bestimmte Vorstellungen habe ich mal gesagt, aber natürlich hat mich dann, das kann ja keine Ziege glauben, was ihr da erzählt. Also bestimmte Dinge, also wenn mir was nicht eingeleuchtet hat, war ich dann nicht manipulierbar. Also ich kann mir keinen Gott vorstellen, der bestraft und schlimmer ist als ich, als armer kleiner Mensch, ja? Zum Beispiel. Oder da das alles kontrolliert, was passiert und dann, ja, oder, das hat nicht funktioniert bei mir.
Also du meinst, du hast da nicht viel von aufgenommen, also und das wirkt auch jetzt nicht mehr.
Nein, also ich habe nicht viel davon aufgenommen. Ich hab eigentlich die Atmosphäre in der Kirche geliebt. Später nicht mehr als Teenager war ich dann eine Revolutionärin und wollte gar nicht mehr in die Kirche. Und habe mit dem Ritual an sich, das da stattfand, ich hatte eine sehr tiefe Verbindung gespürt zu meinem Herzen und zu diesem Jesus, ja, aber der war natürlich, das war so eine Projektion auch, die ich da hatte in diese Gestalt hinein. Ich war überschwemmt von Liebe und das habe ich geliebt da, ja. Aber ich habe nicht geglaubt, was die uns da gepredigt haben oder womit die uns da irgendwie. Ich bin nicht in die Beichte gegangen, ich habe mich immer drum rumgeschummelt oder ja, so. Ich habe nicht dran geglaubt. An diese Dinge, an diese Kontrollmechanismen oder an. Mir war ganz klar, also kann sein, dass der Pfarrer selbst dran glaubt, ja, aber es ist nicht meins. So. Irgendwann erledigt sich ja auch die Geschichte vom Osterhasen von selber, ja. Wenn das Bewusstsein das nicht mehr
Und dein Kontakt zu Williges Jäger, wie weit prägt er jetzt noch deine Arbeit?
Also er ist für mich schon mein spiritueller Vater, den ich sehr liebe. ob es meine Arbeit prägt, weiß ich nicht. Ich habe mir ja nichts nachgesprochen. Ich habe ja nur gemerkt, da sagt endlich mal jemand das, was ich auch meine. Oder was auch meine Erkenntnis ist, ja. Noch dazu, das ist ein katholischer Priester, Vater, und der bestätigt das, was ich eigentlich auch immer schon sage. Von daher ist eine Bestätigung und eine Bestärkung auf dem Weg, ja. Und er ist mitgegangen mit der Zeit, ja. Er ist nicht da stehen geblieben, wo er vielleicht vor 20 Jahren was er gesagt hat, sondern er ist immer weitergegangen. Er hat immer integriert neue Erkenntnisse, auch was die Wissenschaft zusagt, was die Gehirnforschung sagt und so weiter. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Ich habe immer meine Fragen geprüft, ob sie allen Kriterien standhalten können, ob die Antworten allen Kriterien standhalten können von den anderen Wahrheiten oder Wirklichkeiten, die noch da sind. Ob es zusammenpasst.
Ja, Mitte Juni sind die Non-Dualitäts-Austauschtage und du bietest vorher Spirit- und Relax-Wochen an oder Tage. Kannst du mal kurz beschreiben, was da stattfinden soll?
Da werde ich zusammen mit meiner Freundin Martina Stolz-Lechner diese Wochen anbieten, wo wir ein Halbtagesprogramm anbieten und Halbtag, der andere Halbtag ist frei für Wandern, Relaxen, Gespräche, was immer die Leute machen wollen. Und abends treffen wir uns dann wieder für Weisheit aus der Stille, wie ich das nenne, wo es um Fragen, Antworten, direktes Erforschen und so weiter geht. Und am Vormittag werden wir einfach bestimmte Methoden zeigen, wie man meditieren kann, auch Yoga, also Körperarbeit machen, Meditation einführen, Achtsamkeitsmeditation und einfach auch um das verbinden. Also die Basis der Meditation ist Entspannung, ja. Und ich denke mal, wenn die Leute so Zeit haben, auch für sich und anderen Dingen nachzugehen, dann sind sie auch bereit, diesen halben Tag wirklich zu schauen oder tiefer zu gehen. Und das ist die eine Intention und die andere auch aus dem in Urlaubsstimmung sein. Und kann ich mir sehr gut vorstellen, mit dem aus der Entspannung bereit zu sein, tiefer zu gehen. Und da möchte ich eben bestimmte Dinge damit verbinden und das nutzen.
Ja, das heißt, jemand könnte daran teilnehmen und dann danach an den Non-Dualitätsaustausch.
Ja, das wäre natürlich die Gelegenheit dann, wenn jemand das Interesse hat und auch von weiter her reist oder so, dann auch noch, wenn wir noch Platz haben für Gäste, dass die dann auch noch zu dem Lehrertreffen kommen können als Gäste.
Okay, und aber diese Spirit- und Relax-Wochen würdest du auch noch weiterhin anbieten, an anderen Terminen?
Ja, genau, das gibt's noch. Im Juli, also der Termin ist auf meiner Homepage zu finden. Und wenn wir sehen, dass das angenommen wird, dann kann sich das entwickeln, dass wir das öfters machen. Ja. Da gibt es auch zwei Einzelbehandlungen, eine von mir und eine von meiner Freundin, wo ich direkt mit der Person eben so arbeite, wie ich das vorhin ein bisschen dargestellt habe. Und meine Freundin, die hat diese Methode, metamorphische Methode heißt das, und macht eine Einzelbehandlung mit dieser Methode.
Zum Abschluss noch die Frage, wie siehst du den Non-Dualitäts-Austauschtagen entgegen?
Ja, jetzt wird es schon richtig kribbelig so langsam. Ja, es ist kribbelig. Also es sprüht, ich freue mich. Ich bin gespannt, was dabei herauskommen wird. Mit positiver Erwartungshaltung. Auf jeden Fall. Mhm. Ich freue mich, manche wiederzusehen, die ich ja sonst nicht sehe, aber schon mal getroffen habe. Neue kennenzulernen von den Lehrern. Ja.
Ja, schön. Ich danke dir für das Interview jetzt. Vielen Dank.
Habe ich gern gemacht.